Willkommen zur Evangeliumsandacht am Sonntag, dem 29. Oktober 2023. Dieser Sonntag wird bestimmt von der Frage, welchen Kampf Christen in dieser Welt zu kämpfen haben und wie. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Römer 12, 21. Wir singen nun vom Lied »Komm, du Geist der Wahrheit«.
O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Wahrheit, verbanne Druck und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jegliche Getreue den Herrn bekennen kann.
Hören wir auf verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag. Zunächst Auszüge aus dem Psalm 19. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden ist bis an die Enden der Erde. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende. Und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Ich lese ein Gebet, Autor unbekannt. Gott, du willst, dass wir uns entscheiden für das Gute, das du in unsere Herzen gelegt hast. Hilf, dass wir es auch anerkennen und lass uns dann feste Schritte auf dem Weg tun, den du uns führen willst. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Der heutige Text aus Matthäus 5, 38 bis 48. Jesus sagt, ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr. Wenn euch jemand Böses antut, mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand zwingt, eine Meile mitzugehen, dem gehe zwei Meilen mit. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir borgen will. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr dafür wohl verdient? Denn das machen auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir singen nun vom Lied »Korn, das in die Erde« die Strophen 1 bis 3.
Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt. Liebe lebt auf, die längst erstorben schien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Liebe Gottes Liebe brach die Welt den Stab, wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. Jesus ist tot, sollte er noch fliehn. Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. In Gestein verloren, Gottes Samenkorn. Unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn. Hinging die Nacht, dritte Tag erschien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün.
Gedankensplitter zu Genesis 13. Sagen und Mythen sind Erzählungen über Urzeiten und Urereignisse. Diese Erzählungen oder Ereignisse sind häufig, wie ich schon mal ausgeführt habe, etiologisch. Etiologisch bedeutet, dass eine Erzählung oder eine Sage oder Beschreibung irgendetwas erklären will, warum sie dort ist, einen Namen hat oder welchen Anspruch sich daraus ableitet. Also warum Frankfurt Frankfurt heißt, weil die Franken eine Furt über den Main zufällig fanden. Warum der Ort Bethel, zu Deutsch Haus Gottes, heißt, weil nämlich Abraham im 1. Mose 12 dort ein Altar baute oder in 1. Mose 28 Jakob einen Traum gerade dort mit einer Himmelsleiter hatte und sagte, das ist wirklich das Haus Gottes. Das erste Buch der Bibel, 1. Mosebuch oder auch Genesis genannt, ist voll von Sagen, Mythen und Urerzählungen, die uns Erklärungen für Situationen, Ansprüche oder was auch immer liefern sollen und vor allem zu dem Zeitpunkt, als diese Texte gefasst und niedergeschrieben wurden. Die Kapitel 1 bis 11 beinhalten die Urgeschichte von Schöpfung bis Abraham, dem eigentlich aus Ur am Euphrat in Babylon stammenden Stammvater aller Völker. Enthalten sind zudem im ersten Buch Mose eine Fülle von Abstammungslisten, hebräisch Teledots, also kurz Gebärlisten, genannt. Kapitel 12 bis 36 sind die Urväter Abraham, später Abraham, Isaak, Jakob. Sie behandeln die Ableitungsgeschichten vom Urvater Abraham zum Urvater Israel, nämlich Jakob. Und schließlich folgt in den Kapiteln 36, 37 bis 50 die Josefsnovelle, die erklärt, warum das Volk Jakobs, also die 12 Stämme, in Ägypten war. Der heutige Bibeltext ist eine Abraham-Lot-Geschichte, nachzulesen im 13. Kapitel des 1. Mosebuchs der Genesis. Ich erzähle es mal nach und wer es lesen will, einfach mal nachlesen. Obwohl Lot Abrahams Neffe ist, wird er gerade im Kapitel 13, irrigerweise zu Kapitel 12, als sein Bruder bezeichnet. Nun ja. Sippen wie die von Abraham und Lot sind umfangreich und sie vereinen eigene Familien, eine Fülle von Knechten und vor allem, weil sie Nomaden sind, also Herumziehende in Zelten, viel Vieh. Und so wird im 13. Kapitel die Geschichte erzählt, wie sich quasi der Onkel und der Neffe aufgrund zweier großer nomadischen Sippen trennen. Und das Besondere daran, in Kapitel 13, Vers 6a, ich zitiere, und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten. Also ungeachtet der sesshaften Bewohner, die dort leben, die Kanaaniter und Perisiter, verteilen diese beiden, Abraham und Lot, das Gebiet. Lot darf wählen und nimmt das Gebiet östlich des Jordans im heutigen Jordanien. Abraham, der spätere Abraham, erhält Kanaan als Zusage. Aus vorangegangenen und auch aus dieser Geschichte wird eine Gotteszusage konstruiert, die eine Urerzählung bietet, etiologisch, warum Israel einen Rechtsanspruch auf Israel, Kanaan, Palästina, hat. Nach dem Exodus mit Mose um 1200, warum diese Sklaven sich aus Ägypten aufmachen dürfen und Kanaan überrennen und besetzen dürfen. Oder warum es dort ein Königreich geben darf, gegründet durch Saul. Oder warum es im 2. Jahrhundert Makkabäeraufstände geben darf, damit dieses Gebiet wieder unter einer Herrschaft der jüdischen oder israelitischen Völker kommt. Auch die Neugründung des unabhängigen Staates Israel auf der Basis der UN-Resolution 181 ist dort irgendwie enthalten. Dort wird aber nicht nur ein unabhängiger Staat Israel, sondern auch ein unabhängiger palästinensischer Staat am 29.11.1947 gefordert. Ich verlinke das mal. Spätestens sollen beide Staaten bis zum 1. Oktober 1948 gegründet sein. Israel wird 1948 gegründet und, wie die Nationalhymne betont, ist nach 2000 Jahren nach der altrömischen Vertreibung im Jahr 70 nach Christus wieder die Hoffnung entstanden, dass man ein eigenes unabhängiges Land zwischen Zion und für Jerusalem hat. Für uns Christen ist diese jüdische Verheißung weniger ausschlaggebend. Die Verheißung für eine Nation oder ein Volk auf ein bestimmtes Land ist nicht nach unserer Sicht das Ziel oder die Intention des Gottes des Evangeliums in Jesus Christus. Das Evangelium beinhaltet die Botschaft mit 1. Timotheus 2,4 kurz ausgedrückt, dass alle Menschen gerettet werden sollen und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dies ist unabhängig davon, welcher Nation, Sippe, Familie oder eigener Genealogie wir angehören oder in deren Vergangenheit wir sehnsüchtig blicken. Für mich ist als evangelischer Theologe das Evangelium deshalb weniger ein Anspruch, der sich aus der Vergangenheit entwickelt oder abgeleitet werden kann, sondern wie es in meiner Theologie oft ausgeführt, eine Zusprache und Verheißungen der Gotteshoffnung und Gnade für unsere Zukunft ist, bleibt und gestaltet wird. Ich kann als Christ keinen Anspruch auf Jerusalem, wie noch die Kreuzritter ihn etabliert haben, aussprechen oder aus dem Christentum oder Evangelium ableiten. Die Nostalgie oder die mythischen Gewissheit aus Urerzählungen und aus Sagen des 1. Mosebuch sind mir ebenso fremd wie die Sagen zu einer besonderen Erwähltheit einer deutschen Nation. Sicher tragen Orte, an denen wir geboren sind, an denen wir und unsere Nächsten leben, bedeutende und bedeutsame Erinnerungen in sich. Daraus aber eine Art Gotteswahl zu machen, ein Alleinstellungsmerkmal, sehe ich als Christ im Evangelium nicht und gestehe sie, ich muss es auch sagen, anderen kaum zu. Dieses Nostalgische, weil man glaubt, dass die damaligen Orte, die aus Sagen, Mythen sich ableiten lassen, das Christsein in meinem Leben bestimmen dürfen und eine Gewissheit an den Tag legen, sehe ich nicht. Denn die Gewissheit ist einzig und allein, dass Jesus als Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und ich würde noch ergänzen, zur Zukunft meines Lebens insgesamt, selbst über den Tod hinaus ist. Als neue Kreatur in dieser Gnade beginnt der gemeinsame Weg im Evangelium und in unsere neue Zukunft. So deutlich auch ich die gegenseitigen Ansprüche und Einfeindungen auf ein konkretes Land oder Gebiet verstehen kann, so absurd erscheinen mir diese im Evangeliumssinne. Sicher wollen wir unsere Kinder und das uns Anvertraute auch angemessen weitergeben. Wir wollen sicher und in Frieden und bewahrt leben. Ob aber unsere Kinder nicht alles verkaufen, was uns teuer und lieb geworden ist, gänzlich andere Wege auch vielleicht jenseits des Evangeliums, des Friedens oder der Gerechtigkeit gehen, das wissen wir nicht. Unsere Hoffnung ist also die, die uns in Jesus Christus eine Zukunft eröffnet und nicht ein Beharren im selbstgewählten Nest der eigenen Bequemlichkeit. Evangelium wird also für mich nicht zu einer zu bewahrenden Erbschaft, sondern zu einer neu zu gestaltenden Zukunft mit dem, was ich habe, was ich bin und vor allem durch Christus werde. Zukunft ist für mich, für dich und für diese Welt. Und zwar nicht verfügbar, sondern gestaltbar. Und zwar nicht im Sinne von Gesetzen, Nationen oder irgendwelchen Ableitungen aus Sagen, sondern aufgrund von Wahrheit, Klarheit und Gerechtigkeit in der Liebe, die Gott uns in Christus geschenkt hat. Darin hoffe und bete ich. Amen. Wir singen vom Lied »Befiehl du deine Wege«, die Strophen 1 und 2.
Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreusten Pflege, des der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winde, gib Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dem Herrn musst du trauen, denn dir soll wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, denn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein.
Lasst uns ein Gebet sprechen. Herr, schenke uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit der Wahrheit in deinem Namen diesen zum Sieg zu verhelfen. Mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun von dem Lied »Komm, Herr, segne uns« die Verse 1 und 2.
Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder weinen, wird gesegnet sein. Keiner kann allein Segen sich bewahren, weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. Segen kann gedeihen, wo wir alles teilen, schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihen.
Ich bitte für uns und für mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben.
Kyrie, Kyrie, Eleison.